Südwestradio, die Gesprächszeit.
Am Mikrofon ist Rainer Berthold Schossig und zu Gast heute ist bei uns der Bremer Medienkünstler Michael Weißer. Herr Weißer, Sie sind Nordlicht, so kann man das mal eingangs sagen, und seit langem Wahlbremer, gebürtig aus Cuxhaven. Auch darüber werden wir gleich später noch im Einzelnen sprechen. Zunächst aber zu Ihrem Werk, und das ist gekennzeichnet durch das, was man ja mediale Vielfalt nennt, also experimentell, zugleich auch systematisch sich orientierend im Feld, jeweils neue technologische Möglichkeiten ausprobieren. Malerei, Montage, sage ich nur, Zeichnung, Design, Film, Musik. Wo war oder wo ist, Herr Weißer, eigentlich Ihr ästhetischer Ausgangspunkt?
Der Ausgangspunkt war am Gegenteil von all dem, was man vermuten würde, wenn man Medienkunst hört. Der Anfang bei mir war sakrale Malerei, da habe ich das Handwerkszeug gelernt. Dann habe ich das Gegenteil davon gemacht, nämlich experimentelle Malerei. Dann bin ich in die freie Grafik gegangen und habe am Ende noch Fotografie gemacht. Das Ganze fand statt an den damaligen Kölner Werkkunstschulen.
Und Sie schaffen ja seitdem, und das ist schon viele Jahrzehnte her, und bis jetzt eigentlich noch immer neue, auch immer wieder innovative künstlerische Formate und Kombinationen von Bekannten und schon Erkundeten, was sich dann wieder ändert. Wie würden Sie diesen Weg ganz knapp mal beschreiben wollen, dieser Weg bis heute, immer weiter weg von den klassischen, analogen, den malerischen Medien hin zum digitalen, oder rauscht alles jetzt gleichberechtigt nebeneinander bei Ihnen?
Ich denke, dass die Spannung das Interessante ist, was alles zusammenfügt. Manchmal sogar die Spannung so stark gespannt, dass es zu Gegensätzen führt. Ich würde am einfachsten sagen, ich arbeite auf der Linie, im Grenzbereich von analog und digital, und habe mich konzentriert auf die drei Hauptmedien, nämlich das Bild, der Klang und das Wort.
Und das ist ja wunderbar im Radio. Sie haben eine CD mitgebracht und da werden wir uns jetzt gleich mal den Opener anhören. Die CD heißt Ich, Poesie und Klänge und der Titel heißt Syncode Sunset. Wir hören es da schon. Was für ein Syncode ist da gemeint? Sunset versteht man ja.
Ja, Syncode ist synthetisch kodiert. Das Musikstück hängt mit einem Roman zusammen, den ich im Jahr 1982 im Surkamp Verlag in der Fantastischen Bibliothek herausgegeben habe. Da gebe ich Antwort auf die Frage, welche Technologien prägen die Gesellschaft von morgen? Und mein erster Roman war Syncode 7 mit dem mystischen Ziffer 7. Es geht um eine synthetische Kodierung von biotechnologischen Einzellern. Da ist ein künstlerisches Projekt drin beschrieben, aufgrund dessen sich ein Musiker bei mir gemeldet hat. Und so bin ich mit dem zusammen zur Musik gekommen. Zur elektronischen Musik, muss man sagen.
Und da tauchen wir jetzt mal für einen Moment lang ein, Herr Weißer. Der Gast unserer Gesprächszeit heute hat Musik mitgebracht. Wir hörten eben einen kleinen Anstoß daran. Im Studio ist heute bei uns Michael Weißer, der Experimentalkünstler aus Bremen. Wer das Atelier von Michael Weißer im Souterrain eines Altbremer Hauses besucht, der befindet sich Ja, ich möchte mal sagen, ich empfand es so in einem Labyrinth aus Bildern und Assemblagen. Da sind Fundstücke, Fotos und Computerprints an den Wänden, in den Regalen, räumliche Objekte, Hinweise auf Installationen, die vielleicht noch geplant sind oder schon stattgefunden haben. Herr Weißer, als was für ein Künstler würden Sie sich selber beschreiben?
Oh, da denkt man sehr schnell an Schubladen. Ich denke, der Ansatz ist am besten zu sagen, ich versuche mit verschiedenen Medien, auf die ich mich im Zuge der Zeit konzentriert habe, das zu entdecken, was mich am meisten interessiert, und das ist die Welt. Ich analysiere, ich zeichne auf, ich zerreiße, fragmentiere, setze wieder neu zusammen. Das ist so ein Spiel mit den Kräften und mit den formalen Möglichkeiten und mit den Ansichten und Empfindungen, die ich vor mir habe.
Das klingt jetzt alles furchtbar abstrakt, Herr Weißer. Entschuldigen Sie, wir sollten einfach konkret werden, mal ein paar Schubladen ruhig aufziehen.
Okay.
Nicht nur für Kunstinteressierte, auch einem breiten Publikum sind Sie ja in jüngster Zeit im Norden durch verschiedene Kunstprojekte aufgefallen. Zum Beispiel durch Ihr Projekt Ich, Meiner, Mir, Mich. Wunderbarer Titel. Klingt etwas egomanisch. Welches Konzept verbirgt sich dahinter?
Hinter Ich, Meiner, Mir, Mich steht der Gedanke, die Identität zu erforschen. Was bin ich? Was sind die anderen? Da geht es um analoge und digitale Identitäten. Also die analogen Identitäten sind klar, das sind Porträts, Gesichter mit ihrer Mimik und Gestik. Und die digitalen, das sind Zusammenballungen von Pixeln, also jenen kleinen, winzigen, schwarzen Quadraten, die eben auch eigene Formen, eigene Identitäten bilden.
Also mit dem Datenbeauftragten scheinen Sie nicht in Konflikt geraten zu sein, aber woher haben Sie die Identitäten genommen? Also mit wem haben Sie gesprochen? Was sind das für Identitäten, die man dort sah und sieht?
Die Gesichter sind entstanden ab dem Jahr 2006. Da habe ich begonnen, Menschen in Bremen zu fotografieren. Also nicht nur Bremer, sondern die, die sich in Bremen aufhalten, auch die durchreisen. Und im Zuge der dann folgenden 3 Jahre habe ich mehr als 1000 solcher Menschen fotografiert mit ihren Gesichtern in langen Serien, zum Teil Mimik-Gestik-Veränderungen. Sie haben sich selber dargestellt. Sie haben versucht, so ein bisschen auf den Kern zu kommen. Wer sind Sie und wie wollen Sie gesehen werden? Wie sehen Sie sich selber? Und in der Zentralbibliothek in Bremen gibt es im hinteren Bereich ein großes Wandbild, in dem 870 solcher Porträts dargestellt sind.
Also Sie brauchen auch immer, das ist ja auch völlig normal, Sie brauchen öffentliche Räume für Ihre Arbeit. Sie gehen selber in den öffentlichen Raum. Ein intermediäres Kunstprojekt im Bunker in Kiel in der Fachhochschule. Das ist ja erstaunlich. Fühlen Sie sich da wohl in so einer doch eher maritim wissenschaftlichen Fachhochschule?
Ja, ausgesprochen. Diese Fachhochschule hat ja auch einen Bereich Medien, der sehr interessiert ist an dem, was dort im Bunker passiert. Das Ganze wird
also ein echter Bunker.
Doch. Ein echter Bunker, Das ist von einem ehemaligen Werksgelände, der Schutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg der Betriebsangehörigen. Dieser Bunker ist von dem Kanzler der Fachhochschule mit einer unglaublichen Kraft und Ausdauer und Studenten ausgebaut worden zu einem Präsentationsort für Kunst. Da gibt es noch einen zweiten Bunker, das ist eine große Sammlung von Computern, also von, das ist ein Computermuseum, kann man sagen, drin entstanden. Das ist ein ganz fantastischer Ort, um Dinge zu präsentieren.
Vielleicht können wir darauf im Laufe des Gesprächs nochmal zurückkommen, Herr Weißer. Ein anderes Projekt sollten wir auch gleich erwähnen, im öffentlichen Raum, war im wahrsten Sinn des Wortes, ist im vergangenen Jahr in Bremerhaven zu Ende gegangen. Sie waren da als Paul-Ernst-Wilke-Stipendiat. Als solche haben Sie 7 Monate lang an einer, und Sie nennen es, digital-fotografischen Bilderwelt gearbeitet. Wie muss man sich das vorstellen?
Diese Art zu arbeiten ist eine typische Art für mich. Es ist eine, so nenne ich es, ästhetische Feldforschung. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Man geht mit der Kamera bewaffnet in eine Situation. In diesem Fall war es die Stadt Bremerhaven. Guckt sich dort um, fotografiert dort das, was typisch erscheint, was prägnant erscheint, was besonders markant erscheint, hat damit Fragmente, also Ausschnitte, Teile und setzt diese Teile dann neu zusammen zu einem großen Wandbild.
Aber auch da haben Sie sich schon für die Menschen interessiert und nicht nur für die Orte, oder? Ist das jetzt ein rein lokales Ansichtenensemble?
Nein, in diesem Fall habe ich nicht Menschen fotografiert. Ah, ja. Das ist ohnehin sehr schwierig, Menschen zu fotografieren, weil, also für mich ist das immer so ein Durchbruch in die Intimsphäre, das Gesicht von jemandem abzulichten. Man muss ihn fragen, man muss die Frage der Rechte diskutieren. Die Menschen laufen weg, die Menschen sind nicht zufrieden mit ihren Bildern. Da ist es so mit Architektur und Objekten im öffentlichen Raum viel einfacher. Ich habe Bremerhaven erkundet, kann man sagen, in diesen 3 Monaten, und zwar von der See her, also vom Wasser her, von der Weser her. Ich bin mit Booten durch die Häfen gefahren. Ich bin natürlich mit dem Wagen rumgefahren. Ich bin sehr, sehr viel gelaufen, und ich habe sogar einen Traghubschrauber gemietet und habe Bremerhaven von der Luft aus aufgenommen. Das heißt, es ist ein riesen Bilderwerk entstanden, verschiedenste Ansichten, Totalen und Details. Bewusst keine Menschen drauf, sondern da ging es mir um den urbanen Raum, um das, was an Stadtmöblierung und Stadtästhetik zu sehen ist. Es ist insgesamt praktisch eine Dokumentation des Jahres 2011 der Seestadt Bremerhaven, wie sie ein Künstler, in diesem Fall Michael Weißer, sieht, gesehen hat. Das Werk ist jetzt zu sehen als bleibende Installation in der dortigen Hochschule, an einer riesigen großen Wand. Das ist das Foyer des großen Vortragsraumes.
Die Gesprächszeit im Nordwestradio. Bei uns zu Gast ist Michael Weißer, ein Experimental- und Medienkünstler, der in Bremen wohnt. Herr Weißer, Sie sind kein gebürtiger Bremer, vor über 60 Jahren, wir haben es anfangs kurz erwähnt, in Cuxhaven geboren, Adresse damals Deichende. Das klingt ja irgendwie hübsch, aber auch ein bisschen bedrohlich. Kann ja auch sehr unangenehm sein am Ende des Deiches. Da kann man nur in eine Richtung gehen, nämlich rückwärts. Wo der Deich endet, da beginnt ja das Meer. Und irgendwie, ich glaube, es ist ein Element, mit dem Sie gern zu tun haben. Hat Sie das Brackwasser, das Watz, die Unterelbe geprägt, und wie?
Ich habe ja immer vermutet, dass ich gar nicht so stark in meiner Kindheit geprägt wurde. Das war aber ein Fehlschluss, weil ich immer dachte, ich sag mal, mein großes Interesse lag immer in der Zukunft der Dinge. Ich denke lieber an das, was ich morgen mache, als dass ich zurückblicke und rekapituliere, was ich gestern oder vorgestern gemacht habe. Als das ZKM, das ist das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe, im Jahr 2008 eine große Werksammlung von mir übernommen hat, kam die Anforderung, man bräuchte doch ein paar Daten über die Vita des Künstlers. Und da habe ich begonnen, das erste Mal im Grunde genommen systematisch zu erforschen, woher kam ich eigentlich, was sind die wesentlichen Momente meiner Prägung, was für Erlebnisse hatte ich, was habe ich gemacht, auch im künstlerischen Bereich, Ausbildungsstationen und.
Wie war da Cuxhaven? Wie kam Cuxhaven dann weg in diesem ersten Nachdenken?
Ja, das ist das Interessante. Cuxhaven war nach eingehender Recherche der Ort meiner tiefsten Prägung. Das muss man aber sich erst gewahr werden. Das heißt, man muss dann den Ort wieder besuchen. Man muss oben auf dem Deich sitzen, wo ich damals immer gespielt habe. Und da kamen langsam Erinnerungen. Ich habe also viele Menschen befragt. Ich habe über die Zeitungen Aufruf gemacht. Wer kennt noch den Seemann, bei dem wir damals gewohnt haben? Ich war im Alter von Geburt praktisch bis 6 Jahre war ich dort.
War das so ein Fischer- oder Seemannshaus, ein kleines? Oder
nein, es war von der Stadt Cuxhaven. Das habe ich auch erst da erfahren. Ja. Es war in der Adolfstraße. Straße 5. Von der Stadt Cuxhaven wurden dort Mietshäuser angekauft. Und in einem solcher Mietshäuser wohnten wir. Meine Eltern, also Nachkriegszeit war das jetzt, 48 ist mein Jahrgang. Und mein Vater kam aus der englischen Gefangenschaft und hat dann dort gewohnt. Meine Mutter kam aus Berlin nach mit meiner Schwester. Und dort habe ich direkt 25 Meter vom Deich, vom Döser Seedeich entfernt, meine Kindheit verbracht. War meist auf dem Deich, war fast immer über die Deichkrone hinweg auf der anderen Seite. Am meisten hat mich fasziniert die Grenzlinie, der Grenzbereich von Meer und Land. So sehe ich auch ein bisschen die Grenze von analog und digital parallel dazu. Wir haben gewohnt bei einem Fischer, der mit seinem Boot immer rausgefahren ist, oft über Nacht geblieben ist und dann nachts irgendwann ankam, der mir abenteuerlichste Geschichten erzählt hat von Seeräubern und Seejungfrauen, die tief unten im Wasser mit Ungeheuern.
Das war Seemannsgarn.
Das war Seemannsgarn, aber ich habe das natürlich geglaubt. Für mich war das also absolut faszinierend. Ja. Und so stand ich oft am Deich und habe in den Horizont geguckt und habe mir immer gedacht, und das ist für mich sehr markant, ich habe es auch in Erinnerung wieder ganz frisch erlebt, sehr markant, was ist hinterm Horizont? Die Neugierde hat mich da gepackt.
Ziemlich weit weg, muss man ja sagen, ziemlich hoch hinaus vielleicht auch. Das klingt so, als ob Sie eher ein Schulflüchter als ein Musterschüler waren.
Oh ja, ich war definitiv der Schulflüchter. Die Schule war für mich immer eine Zwangsjacke. Ich habe immer wieder gefragt, wofür brauche ich das denn? Und wenn ich beschlossen habe, ich brauche es eigentlich für nichts, dann hat es mich auch wenig interessiert. Ich bin knapp immer durchgekommen und für mich war es eigentlich eine ganz große Errungenschaft, durch einen Zufall zu entdecken, dass es da den Bereich der Kunst gibt. Ich muss einschränken, ich war in Chemie immer ziemlich gut und meine Eltern beschlossen, ich soll etwas im Bereich der Chemie machen. Das wurde aber nichts. Ich suchte den Bereich Kunst.
In welchem Medium damals? Wahrscheinlich mit dem Bleistift oder schon mit Farbe und Aquarell?
Nein, man muss es so sehen. Ich war eigentlich überhaupt in dem Sinne kein Künstler, der gesagt hat, ich will malen oder ich male oder ich zeichne, die klassischen Medien. Deshalb studiere ich jetzt Kunst. Sondern der Bereich Kunst, da hatte ich einen Schulfreund, der an den Kölner Werkkunstschulen war und der mir davon berichtet hat. Das hat mich so fasziniert, wie frei man sich dort im Grunde genommen entwickeln kann, dass ich gesagt habe, Kunst ist für mich ein Ort der Freiheit, also wo ich wirklich weitestgehend frei mich entwickeln kann. Natürlich stoße ich dann irgendwann auf die Probleme der Ökonomie, wenn ich davon leben will. Da muss man dann entweder Zugeständnisse machen, was ich nie gemacht habe. Ich bin dann in andere Bereiche gewandelt, habe auch lange Zeit keine klassische bildende Kunst mehr gemacht, sondern bin erst im Jahr 2000 wieder zurückgekehrt.
Aber Sie sagten vorhin, da müssen wir nochmal nachhaken, sakrale Malerei. Das war Ihr Einstieg in Köln, glaube ich, in der Werkkunstschule oder damaligen heutigen Hochschule für Kunst in Köln, die ja sehr stark musikalisch auch ist. Das war ein Einstieg, aber da sind Sie nicht geblieben. Wie ging das da weiter?
Also man hatte die Anfangssemester, die beiden Semester waren eine Grundausbildung. Ja. Da lernte man so die verschiedenen Techniken, die verschiedenen Medien kennen, mit dem Ziel, danach zu entscheiden, in welche Fachklasse geht man. Und mir war klar, dass da natürlich damals im Wesentlichen Malerei angeboten wurde und Grafik, aber Malerei hat mich erstmal sehr stark begeistert. Ich wollte es lernen, ich habe es auch gelernt. Und in der sakralen Malerei, das war der einzige Ort, wo man es lernte, mit den Grundtechniken umzugehen. Also wo man wirklich die Eitempera gemischt hat, wo man die Lasuren gemacht hat, wo man die Leinwand in Perlleim gewaschen und gespannt und getrocknet hat, wo man die eigenen Kreidegründe, Halbkreidegründe entwickelt hat. Das war sehr faszinierend. Und ich dachte mir, ich brauche ein gutes Handwerkszeug, damit ich darauf aufbauen kann. Denn ich wollte nicht nur die Farbe einfach aus der Tube drücken, was man so klassisch in der Malerei eigentlich gemacht hat. Nicht?
Aufgebaut haben Sie dann allerdings ein Designstudium und dann sogar noch an der Uni Bonn ein erziehungswissenschaftliches und soziologisches Studium. Wie ging das dann plötzlich alles zusammen? Das stelle ich mir jetzt sehr schwierig vor.
Nein, der Weg ist ganz einfach. Man muss bedenken, wir waren in den 68ern, wir waren stark politisiert. Es stand die Kultur, in Anführungszeichen Kulturrevolution im Raum.
Bilder werden nicht mehr gemalt.
Wir wollten alles anders machen. Bilder wurden erstmal nicht mehr gemacht, sondern wir haben Leute wie Barzon Brock und Niklas Luhmann als Gastdozenten an die Hochschule damals geholt, waren ganz stark infiziert von den Fragestellungen, wie entwickelt sich überhaupt Kunst, welche Bedingungen hat Kunst. Josef Beuys war groß dabei. Wir haben sehr viel Sachen mit Wolf Vostell damals in Köln zusammen gemacht, Fluxusgeschichten, Happening-Geschichten. Und für mich und auch einen meiner Freunde damals stand die Frage an, in welchem Kontext steht eigentlich die Kunst? Kunst entwickelt sich in einem sozialen Umfeld, ganz klar. Also wollen wir Soziologie studieren. Das soziale Umfeld wiederum wird geprägt durch Erziehung, also Erziehungswissenschaften. Das Ganze wird natürlich geprägt durch Politik, also Politikwissenschaften. Über allem schwebte natürlich die Kommunikation, also Kommunikationswissenschaften. Das war der Cluster. Und dann natürlich vom Fachgebiet her Kunstgeschichte, wobei mich persönlich die Kunstgeschichte nie so interessiert hat. Ich habe es sehr stark immer mit der, ich nenne es die Ästhetik der Alltagswelt, also Alltagsobjekte, die haben mich immer fasziniert.
Und wie das Ganze dann geklungen hat 1998 in dem Stück von Michael Weißer auf der CD »Ich, Poesie und Klänge«, das hören wir uns jetzt an. Das Stück heißt Red Comets. Zu Gast bei uns ist Michael Weißer. Diese Musik ist aus seiner Werkstatt. Herr Weißer, Sie sind ja nicht selbst Komponist oder Musikmacher, sondern Sie arbeiten zusammen mit Freunden und mit Fachleuten. Dieses Stück Red Comets ist Ende der 90er entstanden. Was steckt dahinter?
Hinter diesem Titel steckt eine Serie von Titeln, die sind auf einer CD damals erschienen. Fireworks hieß die, von einer Musikformation, die ich Software genannt habe, als die Sprache der Zukunft. Und man hört es, das sind sehr langsame, sehr sanfte, sehr schwebende Harmonien, in die leichte Sequenzen eingeperlt sind. Diese Musik sollte zu der Zeit, zu der wir sie gemacht haben, wobei ich der Producer war und manchmal der Co-Composer, also Mitkomponist, aber nicht der ausführende Musiker, dafür habe ich mir immer Musiker gesucht. Der Hintergrund war der, eine Atmosphäre zu schaffen, die von neuen Klangfarben, das war damals neu, geprägt waren, die überraschend waren, die nicht fixiert waren gleich auf irgendwelche Bilder, die man hatte. Also wenn man irgendwo einen Klavieranschlag hört, dann erinnert man sich meist an irgendwas, sondern die frei waren, die der Fantasie freien Raum geben sollten. Darum ging es bei diesen Musiken.
Dieses frei Schwebende, was ja auch in diesen Klängen sehr deutlich wird als Lebensgefühl, ist sicherlich auch kennzeichnend für Ihre ganze Arbeit. Wer im Internet nach Ihnen fahndet, Herr Weißer, ja, der stößt auf sehr, sehr unterschiedliche Dinge, bizarre Sachen, Konzepte, Manuskripte, Bücher, Verweise auch natürlich auf Klangaufzeichnungen, Kompositionen von und mit Ihnen, Videos, Filme, all dies. Ja, nennt man heute, könnte man mit dem modischen Stichwort der Vernetzung des Intermediären hinreichend beschreiben oder würden Sie da noch eine andere Bezeichnung dafür finden?
Nein, das kann man so sagen. Wobei mich dabei eigentlich immer interessiert hat, oder was mich interessiert hat, war nicht so direkt das Medium, sondern es war der Ausdruck. Jedes Medium hat eine Spezifik. Mhm. Und wenn ich eine Gesamtvorstellung in Form einer Vision habe von etwas, eine Atmosphäre, die ich schaffen will, optisch, akustisch, stimmungsmäßig, dann setze ich verschiedene Medien ein. Und diese Musik, um nochmal kurz auf die zurückzukommen, eignet sich natürlich auch sehr gut, um Texte einzusprechen. Mhm. Das ist in vielen Fällen auch der Fall gewesen, wo ich Texte habe, also Texte von mir, Poesien habe einsprechen lassen, um damit ein neues Gefühl zu schaffen.
Sie sprachen eben vom Großen und Ganzen. Das ist ja ein riesiger Horizont, da sind wir wieder in Cuxhaven, der sich da auftut. Ganzheitlichkeit wäre dann ein Begriff, mit dem Sie sich identifizieren könnten oder eher sogar dem des Gesamtkunstwerks oder einfach nur ja ganz platt hypertextmäßig die Dinge zusammenzubringen, zusammenzurücken, digital verfügbar zu machen. Wo sind Sie da unterwegs?
Es soll möglichst intensiv sein und zur Intensität gehört für mich auch der Schall, der Raum, nicht nur das Bild.
Alle Sinne.
Also es gibt eine CD von mir, Fragrance, die sich mit Parfums auseinandersetzt. Mhm. Nachdem ich mal längere Zeit mich mit Jill Sander unterhalten habe, eine Modeschöpferin, die auch Parfumkreationen hat, habe ich so ein Konzept entwickelt und Parfums umgesetzt, musikalisch, dann auch aufgeführt mit dem entsprechenden Parfum als Duft. Also mir geht es eigentlich um Experiment, kann man sagen. Und dahinter steckt in der Tat immer wieder, das ist jetzt neu für mich, aber ich spiele gern damit, das ist der Blick in den Horizont und hinter den Horizont und der Versuch, eine Antwort auf die Frage, was passiert eigentlich in dieser Grenzlinie, wo Wasser gegen Luft stößt, ist das eine Linie, ist das ein Raum, ist das keine Dimension oder befindet sich irgendwas dahinter? Und dem, jetzt spielerisch gesehen, dem gehe ich nach und das versuche ich zu erforschen und setze dafür verschiedene Medien ein, vielleicht kann man so am einfachsten sagen.
Da fragt sich natürlich dann, Sie haben ja nicht Philosophie studiert, ne? Welche Philosophie hinter so einer Haltung steht? Da fällt mir sofort ein natürlich beim Horizont, da verschwindet etwas, da ist aber gleichzeitig alles komprimiert, denn die Kugel, die Weltkugel rundet sich, dahinter kommt das Nächste, man weiß nicht richtig, ist das jetzt Fülle, ist das Leere, da sind wir beim Buddhismus. Darf ich fragen, was bei Ihnen weltanschaulich da noch dabei ist, um auf diese Weise jagen zu gehen? Es ist ja auch immer das Sammeln von Ansichten und von Einsichten und von Perspektiven.
Ja, ich schwanke immer zwischen dem Glauben und dem Wissen und ich bin der Meinung, dass man eigentlich viel mehr glaubt, als man weiß. Aber ich glaube im Sinne von Religiosität eigentlich nicht. Ich glaube, also Religion bietet mir keinen Hintergrund für Hoffnung, ich könne in irgendeiner Form weiterleben. Ich sag's mal so. Ich sehe das für mich sehr pragmatisch. Ich bin jetzt. Und wenn ich nicht mehr bin, bin ich nicht mehr. Und teile das mit den Milliarden vor mir. Insoweit suche ich mir da keine Hoffnung, sondern nehme an, was mir das Realistische erscheint. Lebe danach möglichst intensiv und deshalb ist Intensität sicherlich ein Stichwort für mich. Neugierde ausleben ist sicherlich auch ein wichtiges Stichwort für mich.
Sie haben ja auch das Bild des Feldes, mit dem Sie umgehen. Das ist sehr schön, weil es ja wie früher die kleinen Felder, diese Handtücher auf den Hängen über den Dörfern, ein Ensemble bildeten, was dann wiederum zu einer Einheit wurde. Also Sie haben die Bildfelder, die Musik, die Klangfelder, die literarischen Felder. Sind das für Sie auch im Sinne des bäuerlichen Arbeitsfelder, die Sie beackern, auf denen Sie sich betätigen?
Sehr gut gesehen, ja. Also das Feld ist erstmal für mich ein Ort, in dem ich Fragmente, also Bruchstücke der Welt, ich kann nur alles in Bruchstücken wahrnehmen und mich in Bruchstücken erinnern, zusammensetze zu einem Bild. Deshalb mache ich Bilder, um dieses Flüchtige, was in Gedanken und Gefühlen drin steckt, ein bisschen zu binden und mir damit Zeit zu geben, es beobachten zu können und dadurch vielleicht Rückschlüsse auf mich und meine Umwelt ziehen zu können. Natürlich sind solche Felder, wenn ich sie denn bestücke, mit Arbeit verbunden. Und Arbeit ist für mich was ganz Wundervolles. Also ich teile nicht meinen Tag in Arbeitszeit und in Freizeit, sondern das hat sich schon immer total durchdrungen und gemischt. Nur so kann man einen 12-Stunden-Tag, den ich sicherlich intensiv in Anführungszeichen arbeite, überhaupt beschreiben.
Jetzt haben Sie das Bild des Durchdringens eben gesagt, wie sich Alltag und Arbeit durchdringen. Das ist ja der Nachteil dieses Feldbildes. Felder liegen immer relativ mehr oder minder flach nebeneinander. Aber bei Ihnen ist es ja eher wie Fraktale, die wirklich in den Raum hinein sich reinschrauben. Also Dinge, die sich überlagern, sich durchdringen. Da kommt man mit dem Bild des Feldes ja nicht mehr weiter. Wie würden Sie das dann bezeichnen?
Es ist schon dreidimensional, was passiert. Für mich ist das Feld nur insoweit ein gutes Schema, ein gutes Bild, was ich leicht vor mir haben kann, was sich aus den Perspektiven nicht zu stark verändert und eine gewisse Kontinuität bildet. Deshalb bleibe ich eigentlich ganz gern bei dem Begriff Feld, aber im Grunde ist es ein Raum und es ist noch mehr als ein Raum. Es ist ein Raum, in dem die Fragmente verknüpft sind miteinander. Das heißt, in dem auch Zeitenfaktor spielt. Und der dann auch eine derart starke Komplexität annimmt, dass ich ihn eigentlich nicht mehr begreifen kann. Also manchmal kann ich das, woran ich arbeite, nicht mehr nachvollziehen, weil die Verknüpfungen sehr, sehr stark sind.
Zum Raum kommt also die Zeit. Michael Weißer bei uns in der Gesprächszeit. Auch das ist eine Zeit, die abläuft, Herr Weißer. Und wir wollen gleich reden über die eigene Lebenszeit auch und noch einmal über die Rückschau. Bei uns zu Gast ist Michael Weißer. Wir reden über seine Kunst, über seine Arbeit, über das Sich-Durchdringen seines Alltags und seines künstlerischen Arbeitens. Herr Weißer, Sie werden in diesem Jahr 64 Jahre alt. Da beginnt man ja doch auch ein wenig zurückzuschauen darauf, was erreicht ist, vielleicht auch was nicht erreichbar war und natürlich auch, wie es weitergehen kann. Wo sehen Sie die Wurzeln und die Fäden, die sich durch dieses Lebenswerk von Ihnen ziehen, in dieser ästhetischen Feldforschung, wie weit reichen Sie eigentlich zurück? Also frühe Bildung, Ausbildung, wir haben von Ihrem Handwerk gesprochen als Sakralmaler. Und spielt diese Phase eigentlich noch bis heute in Ihr Denken, in Ihr Arbeiten hinein?
Als ich vor ein paar Jahren begonnen habe, eine chronologische Biografie zu schreiben, um mein Gesamtwerk im ZKM, wie soll ich sagen, zu fundieren, tauchte für mich natürlich auch die Frage auf, für mich selber, was hast du eigentlich alles gemacht? Gibt es Momente, gibt es besondere Höhen, gibt es vor allen Dingen verpasste Gelegenheiten, gibt es Fehler, die du gemacht hast, Fehler, die du heute bereust, das ist ganz wichtig, weil Fehler für mich eigentlich eine sehr positive Situationen sind. Also aus Fehlern kann man lernen. Ich lerne gern aus Fehlern.
Viel besser lernt man ja aus den Fehlern. Die prägen sehr viel mehr ein als die sogenannten Erfolge. Ja. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen bei dieser Rückschau?
Man traut sich ja kaum zu sagen. So richtige Fehler kann ich nicht erkennen. Manches hat sich in dem Moment als ein Fehler dargestellt, hat sich aber letztlich erwiesen als ein Schub in eine andere Richtung.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel die Entscheidung, lange Zeit in die Musikproduktion zu gehen. Hm. Das hat sich durch einen Zufall entwickelt und ich bin 15 Jahre lang, habe ich weltweit Musik produziert, habe natürlich immer nebenbei, aber schon hauptsächlich auch Fotografie gemacht, habe sehr viel Klänge archiviert. Ich war in vielen exotischen Orten der Welt, habe da Originalklänge gesammelt, ist ein Riesenarchiv entstanden, aus dem ich heute schöpfe. Ich schöpfe heute in der Tat aus all den Quellen, die ich damals angebohrt und bearbeitet und kultiviert habe. Und habe damit eine Fülle von Material, um mich in meinen Visionen, in meinen Gedanken, in meinen Vorstellungen von der Veränderung der Welt ausdrücken zu können.
Sie haben es erwähnt, das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe. Dort ruht mittlerweile ein großer Teil Ihres, ich sag mal, Nachlasses, obwohl das ja zu Lebzeiten, das ist ja immer wieder
der
üblich.
Vorlass.
Der Vorlass nennt man das. Dieses, kurz gesagt, ZKM, das setzt sich ja bekanntlich mit der Theorie und Praxis dieser sogenannten neuen Medien seit vielen Jahren schon auseinander, spiegelt ja auch die Entwicklung. Ist es für Sie auch so eine Art Plattform für den Austausch über Konzepte der Zukunftsgestaltung, also jetzt ganz nach vorn geschaut?
Also ich entwickle meine Arbeiten eigentlich nie in der Form, dass ich die museal sehe oder an klassischen Kunsträumen gebunden sehe, sondern ich entwickle meine Projekte aus meinem Interesse an bestimmten Themen und suche mir dann parallel einen Mitstreiter, jemanden, wer immer das auch ist, der sagt, das interessiert mich auch, der mir den Raum gibt, der mir die finanziellen Mittel gibt, um das zu realisieren. Und mit dem zusammen mache ich das. Also insoweit möchte ich mich auch nicht aufhalten an rückwärtsgerichteten Sachen, sondern möchte wirklich auch die neuen Vorstellungen, die ich habe, mit neuen Kodierungsformen zum Beispiel zu arbeiten, möchte ich unbedingt ausleben. Und da habe ich noch sehr viele Ideen und sehr viele Möglichkeiten, die in nächster Zeit anstehen.
Ende der 80er haben Sie schon, das wäre so ein Beispiel für ein vorausschauendes Werk, das Buch mit vielen anderen Co-Autoren Computerkunst gemacht. Wenn man sich das heute durchblättert, sieht man sozusagen auf die Anfänge zurück, aber gleichzeitig ist es wie im Kern so in Nutze auch schon vorhanden, wie sich das weiterentwickelt hat. Damals wusste man das ja gar nicht. Für mich ein schönes Beispiel. Man kann ja auch sagen, Ihr Werk bisher ist eine Art Widerspiegelung auch der Entwicklung der Computerkultur.
Unbedingt. Also ich habe damals, das war 1989, auch diesen Begriff bewusst geprägt und damals in Bremen die ersten Tage, also die Bremer Tage der Computerkultur erdacht und organisiert und durchgeführt. In der Tat, wenn ich also heute in das ziemlich dicke Buch gucke, finde ich sehr viel Ursprünge drin, die heute alle selbstverständlich sind.
Ist eine Art Inkunabel, finde ich mittlerweile, dieser noch ganz jungen, aber doch schon mittlerweile auch gealterten Feldforschung mittels dieses Mega Mediums Computer. Die ZKM-Anfrage damals war für Sie ja sicherlich auch eine Chance oder auch eine Herausforderung und dieser Transfer für Sie retrospektiv, Sie haben das ja erwähnt, aber auch ein Schritt hin vielleicht zu einer neuen Werkphase. Jetzt seit 4 Jahren sehen Sie da einen Kurswechsel?
Sowas ist natürlich erstmal eine große Belobigung, dass man etwas gemacht hat, was andere auch als wichtig empfinden, obwohl das nicht bei mir im Vordergrund steht. Was für mich das Interessanteste an dieser Übernahme war, das war zum einen die Anforderung, diese Biografie zu schreiben. Das war für mich sehr spannend, weil mir ganz deutlich wurde, dass an ganz vielen Werkserien, man muss dazu wissen, ich mache nie einzelne Bilder, sondern immer Serien. Das hängt mit dem Thema Sammlung zusammen, also Ansammeln von Ähnlichem, weil man dann Kriterien entwickeln kann. Diese Werkserien basieren immer auf irgendwelchen Erlebnissen, die ich hatte. Das ist eine ganz wichtige Phase gewesen, also mich mit der eigenen Geschichte mal auseinanderzusetzen. Und die zweite ganz wichtige, man kann sagen Arbeit, war der Aufbau einer integrierten Datenbank. Also da sind 5 Datenbänke, habe ich miteinander verschmolzen, die mein Archiv, mein Gesamtwerk mit mittlerweile über 1000 Einzelwerken erfassen, in einzelnen Seiten beschreiben und vor allen Dingen, das ist das Entscheidende, mit Bildern, Klängen, der Biografie und sonstigen Hintergrunddaten verknüpfen. Das heißt, man kann Stichworte eingeben, feste Stichworte, freie Stichworte und kann zu allen Möglichkeiten, kann man Werke zusammensuchen, zusammenstellen, Übersichten erstellen, Listen ausdrucken und. Das war für mich auch ein sehr interessanter, ganz persönlicher Aspekt, um zu erforschen oder zu erfahren, was steckt eigentlich hinter dem, was du im Verlauf von Jahrzehnten gemacht hast. Das war für mich sehr, sehr interessant.
Zu Gast bei uns ist Michael Weißer aus Bremen, ein Medien-, ein Computer-, ein Klangkünstler, je nachdem, welche Facette er gerade zeigt. Herr Weißer, schon vor über 10 Jahren war es, glaube ich, 2001, haben Sie bereits eine erste wichtige Sammlung aus Ihrer Hand an ein Museum gegeben. Dieses Museum war die Kunsthalle Bremen, geleitet damals von Wulf Herzogenrath, ein in diesem Felde auch sehr interessierter Kunsthistoriker. Sie haben Ihre Bremer Computergrafiken an die Kunsthalle in Bremen aus Ihrer Werkstatt gegeben. Schwerpunktmäßig waren das wohl die 80er, 90er Jahre, denke ich mal. War damals dieser Werkkomplex für Sie ja gleichsam abgeschlossen?
Das waren keine Arbeiten von mir ausschließlich, sondern es war eine Sammlung, die ich damals zusammengestellt habe, und zwar in den 80er Jahren schon aufgebaut habe, als ich eine Reihe von Ausstellungen gemacht habe zum Thema Computerkultur. Unter anderem ist diese Sammlung auch gezeigt worden im Rahmen dieses Symposiums und des gesamten Werkes der Bremer Tage der Computerkultur 1989. Meine Intention war dabei, das grafische Kabinett der Kunsthalle einen Anstoß zu geben, das fortzuschreiben ins 21. Jahrhundert. Und Wulf Herzogenrath war zum Glück so weitsichtig, diese Arbeiten zu übernehmen. Und darauf aufbauend laufen jetzt ja auch schon seit einigen Jahren Ausstellungen zu dem Thema. Da bin ich sehr dankbar und ich bin sicher, dass die ganzen, ich nenne sie mal Computerkünstler, da auch sehr dankbar sind, weil viele dadurch das erste Mal überhaupt Anerkennung finden. Das Thema Sammlung ist da angesprochen worden. In der Tat, Sammlung ist für mich ein ganz wichtiges Stichwort. Auch aus meiner Jugend bin ich geprägt durch verschiedene Formen von Sammlungen. Damals waren es noch Schnecken und Muscheln. Aber danach habe ich
sehr viele Objekte.
Ja, ja.
Aber am Strand, zwischen am Wasser Strand, und
auf der Linie,
Land.
Genau. Dann habe ich sehr viel Originalklänge der Welt gesammelt. Meine Bilder, meine Bildserien sind alles Sammlungen von Bildern. Das heißt, unter einem Thema stehende Anhäufung von Variationen von einem Genre oder von einem Thema oder von einer Anmutung.
Wir befinden uns, wenn wir mit Michael Weißer sprechen, in weiten Feldern, sage ich mal. Fontanes Wort des weiten Feldes kann man hier, glaube ich, sehr gut anwenden, weil das ja auch ganz und gar zeitlich von ihm gemeint war, damals bei Effi Briest, diesem großen Roman, der tragisch endet. Wir wollen zum Schluss unseres Gesprächs, Herr Weißer, noch ein wenig schauen, wie Sie sich Ihre künstlerische Zukunft vorstellen, wohin die ästhetische Reise geht. Sie haben sich früh mit serieller Computergrafik auch beschäftigt, mit Urbanistik, mit Stadtentwicklung, das haben wir kaum bisher erwähnt, mit Alltagsästhetik, die Dinge, die man in der Hand hat. Können Sie erkennen, wie all dies heute und künftig vielleicht noch einmal neu und auch weiter zusammengeht?
Zum Glück ahne ich es nur. Wenn ich es wüsste, wäre es nicht mehr so spannend. Und ich möchte natürlich mir die Spannung erhalten. Es gibt einige Projekte, die darauf hindeuten, dass Neues passiert. Zum einen wird im nächsten Jahr, im April, im Syker Vorwerk, da wird es eine Ausstellung von mir geben, Der Weg, die Sicht, das Sehnen. Das ist eine Feldforschung aus dem Nordwesten der USA. Im Herbst des nächsten Jahres arbeite ich mit einem Computerprogrammentwickler einer großen Firma in Bremen zusammen. Die haben mir die Forschung ermöglicht, Codierungen nachzugehen. Das heißt also verschiedene Codierungsformen zu befragen im Hinblick auf die mögliche Anmutung, die in Codes stecken, gerade in den jetzt neu aufkommenden Quick Response, also den QR-Codes. Das sind die kleinen Quadrate, wo es
Sie erklären,
wo
genau.
Es rauscht drin.
Ja.
Das sind also die kleinen
findet
Pixel.
Findet man ja viel mittlerweile auch auf Waren oder in Anzeigen.
Auf Waren, in Anzeigen, die führen dann meist auf eine Internetseite und es ist dieser Code beinhaltet praktisch den Zugang zu dieser Internetseite. Da muss man nicht lange eintippen, sondern scannt ihn einfach mit dem Handy ab und über ein spezielles Programm wird man dann verbunden. Da kann man völlig neue Inhalte hinterlegen. Die Inhalte können wechseln, es kann multimedial sein. Und das ist für mich, der ich nach Bremen gekommen bin damals, um für die Universität Bremen und für den damaligen Bildungssenator eine große Ausstellung zum Thema öffentliche Kunst zu machen. Ist das natürlich eine sehr spannende Sache, weil hier sehe ich eine ganz neue Form von Kunst im öffentlichen Raum, indem ich solche Codes, die dann auch noch gestaltet sind, positioniere im öffentlichen Raum und darüber Musiken, Klänge, Texte, Poesien, Bilder erschließen kann.
Das wollte ich gerade fragen. Also Sie geben dann sozusagen über so einen quadratisch gepixelten Quick-Response-Code etwa ein Gedicht von Ihnen ein? Oder wie muss man sich verhalten?
Ja, man kann Text direkt eingeben. Mhm, ja. Wenn es komplexer wird, wenn es in Musik reingeht oder in Bilder reingeht, schaffe ich mit diesem Code einen Link zu einer speziellen Internetseite. Amoibo heißt die. Also ich verändere mich aus dem Griechischen, geradezu programmatisch zu sehen. So hieß mal ein Verlag, den ich in den 60ern hatte, einer von den kleinen bibliophil arbeitenden Kunstverlagen. Das haben wir in Bonn gemacht damals im Verlauf des Studiums. Dort sammle ich gerade verschieden programmierte Webseiten an, auf denen ganz bestimmte Inhalte verankert sind. Man stellt sich das so vor, in Kiel werde ich im nächsten Frühjahr auch an dieser Fachhochschule ein großes Projekt machen mit sogenannten Denkbänken. Das wird heißen 33 Denkbänke. Das sind Bänke, die extra dafür bereitgestellt werden, mit so einem Code versehen. Also selber schon eine ästhetische Form. Man scannt diesen Code über das Handy ab und setzt sich auf die Bank und bekommt eine Musik aus eigener Produktion von mir oder ein Gedicht zu hören und zu sehen. Die Anregung gibt für Nachdenken, für Fühlen, für Neues entwickeln, denn die Hochschule ist ja auch ein Ort, wo es um Kreativität geht. Also da kann man ganz neue Wege gehen.
Und eigentlich sind wir dann wieder bei Ihrer allerersten Kindheitsdenkbank bei Deichende in Cuxhaven.
So ist es.
Der internationale Feldforscher Michael Weiße wird also sicherlich weiter unterwegs sein auf vielen Feldern zu Lande und zu Wasser.
Und in der Luft.
Und in der Luft, nicht zu vergessen. Und dabei das Phänomen des digitalen Rauschens, das muss man sich dazu denken und hören. Ja, ist dieses zunehmende Grundrauschen, meine letzte Frage, Herr Weißer, dieses Rauschen in den immer zahlreicher werdenden Info- und Musikkanälen unserer Mediengesellschaft nicht doch ein Zeichen dafür, dass immer weniger Ordnung, immer weniger Orientierung, dafür zunehmend Chaos herrscht?
Ja, absolut richtig. Man wird natürlich bombardiert von allen Seiten. Es gilt über einen Sinn, den man sich selber setzt, den viele haben, manche aber auch nicht haben, selektiv wahrzunehmen, aber immer noch einen Teil der Sinne freizuhalten für Neues. Das halte ich für ganz wichtig. Also man muss schon kanalisieren auf der einen Seite, man muss sich schon beschränken, sonst nimmt man nichts mehr wahr und wird völlig verrauscht. Aber auf der anderen Seite immer mal wieder freimachen und einfach in die Welt reinhören, was gibt es Neues. Und damit kann man dann auch wieder Neues schaffen.
Das war in der Gesprächszeit heute der Medienkünstler Michael Weißer. Und Sie können dieses Gespräch natürlich nachhören unter www.radiobremen.de, Nordwestradio. Und Sie können sich auch auf der Website Michael Weißers informieren, www.computerkultur.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Rainer Bertolt Schossig.